Hey, ich bin Wiebke. Ich lebe seit vielen Jahren ganz im Norden von Schweden. Und das hier? Das ist Polarfunk. Wenn dich das Leben mit Schnee und Eis, aber auch die skandinavische Lebensart interessiert, dann bist du hier genau richtig. Polarfunk, mein Podcast mit Geschichten aus dem Norden. Hey, ich bin Wiebke und das ist Polarfunk. Und heute habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Sie begeistert mit ihren Bildern, Texten und Videos aus Schweden unglaublich viele Menschen und lässt uns alle ein bisschen nach Bullaby träumen. Denn heute spreche ich mit Anna, auch bekannt als Anna in Schweden. Und wir wollen ein bisschen über ihr Leben sprechen, was sie bewegt, wie sie das Leben in Schweden persönlich erlebt. Und es soll auch ein bisschen vielleicht über Überraschungen gehen, die sie erlebt hat, eventuell auch über falsche Erwartungen und eigentlich alles, was so den Alltag in Schweden für sie wirklich ausmacht. Und bevor wir jetzt richtig starten, kommt noch meine kleine Nordnotiz am Anfang der Folge. Die wird am Ende aufgelöst und ihr könnt mal alle ein bisschen mitraten. Aber ich frage natürlich Anna als erstes aus gegebenem Anlass, denn Anna ist gerade in einer ganz besonderen Lebenssituation und wirst nämlich bald Mama. Und ich habe mich gefragt, ob du weißt, wie viele Kinder 2024 in Schweden geboren wurden und ob es da vielleicht eine Veränderung gab in den letzten Jahren.
Ja, hi Wiebke, erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Schwierige Frage.
Ich finde die auch schwer. Also ich habe sie auch nicht, ich habe es auch gegoogelt. Ich wusste es vorher nicht.
Ja, also ich muss sagen, ich bin bei dem ganzen Thema eher neu dabei. Ist mein erstes Kind und ich habe mich da noch gar nicht so richtig eingelesen. Ich würde fast sagen, dass vielleicht, also du hast ja auch nach einem Trend gefragt, dass es vielleicht auch hier wie fast überall ein bisschen weniger wird mit Kindern. Das wäre jetzt so meine Einschätzung. Aber wie viele Kinder geboren wurden, kann ich dir echt gar nicht beantworten.
Ja, okay, kein Problem. Also ich werde auf jeden Fall am Ende der Folge das ein bisschen auflösen, weil ich die Zahlen irgendwie ganz interessant fand und auch ein bisschen einen Vergleich zu Deutschland habe ich da rausgesucht. Aber wir behalten die Frage einfach mal im Hinterkopf und schauen mal. Vielleicht sagst du im Nachhinein, ah, das hätte ich jetzt gedacht oder vielleicht überrascht dich das auch total. Ja.
Also meine Einschätzung ist zumindest, dass es, ich sehe viele Kinder, aber das könnte natürlich auch daran liegen, dass ich jetzt danach Ausschau halte und mal gucke, wo sind denn Spielplätze und was fahren die Leute für Kinderwagen.
Durch die Gegend. Also mir ging das auch so, ich bin ja selber Mutter von drei Kindern und jedes Mal, wenn ich schwanger war, habe ich gefühlt nur Schwangere gesehen und als meine Kinder dann da waren, habe ich nur Leute gesehen, die Kinder im gleichen Alter hatten. Man hat dann Blick dafür. Ja, aber naja, ich bin gespannt.
Ja, ich auch.
Bevor wir jetzt richtig, also wir haben jetzt erstmal mit dieser Nordnotiz gestartet, aber und wir wissen jetzt schon, dass du schwanger bist, aber vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen, sagen, wer du bist und vielleicht auch, wie es dazu kam, dass du heute in Schweden lebst.
Ja, super, super gerne. Also mein Name ist Anna. Ich komme gebürtig aus Norddeutschland, aus der Nähe von Bremen. Da bin ich 1991 geboren und ich bin seit 2019 in Schweden und zwar nicht, weil ich den lang gehegten Traum vom Auswandern hatte, was ich ganz toll finde, wenn Leute sich diesen Wunsch erfüllen, aber bei mir war das ein bisschen anders. Ich bin nämlich durchs Studium hergekommen und zwar eigentlich wollte ich ganz woanders studieren, das wurde dann aber kurzfristig abgesagt, dann war ich fix und fertig und hatte aber eine ganz, ganz tolle Mitbewohnerin, die auch heute noch eine ganz wunderbare Freundin von mir ist. Und die hat gesagt, du, ich wurde in Uppsala angenommen, hier in Schweden, also nördlich von Stockholm. Und geh doch mal zur Studentenadministration und drück auf die Tränendrüse und sag, da möchtest du auch hin. Ich habe in Dänemark studiert mit ihr zusammen im Master. Und Dänemark, Schweden, Norwegen, die haben ja so ein bisschen so freundschaftliche Feindschaft. Aber so die Unis und so. Die Unis und so sind ganz gut connected. Und dann bin ich da halt hin und habe gesagt, hallo, mein Auslandssemester in den USA wurde gerade gecancelt und ich habe jetzt keinen Platz mehr. Kann ich bitte, bitte, bitte nach Uppsala gehen? Und dann haben die mich da tatsächlich noch reingeschoben. Und dann bin ich ganz spontan im Sommer 2019 mit meiner Mitbewohnerin und guten Freundin zusammen hier angekommen. Und ja, habe das eigentlich alles ihr zu verdanken. Also ich habe da selber gar nicht so viel irgendwie mit zu tun gehabt, dass ich in Schweden gelandet bin, sondern das war wirklich meine wunderbare Freundin.
Oh, wie schön. Aber was für ein krasser Zufall irgendwie, ne? Eigentlich, wo wolltest du hin in die USA? Was hattest du da eigentlich angestrebt?
New Mexico. Okay. Also ganz was anderes. Ja. Also keine Bäume, nur Wüste. aber ich war als Au-pair 2013, 2014 schon mal in den USA und habe gedacht im Studium so, einmal mache ich es jetzt noch, einmal gehe ich nochmal rüber, aber es sollte nicht so sein. Und im im Nachhinein war das wirklich vielleicht einer der glücklichsten Zufälle, dass ich von einer ganz großen Enttäuschung, dass ich halt nicht in die USA kann, dann hier gelandet bin. Und ja, jetzt nur denke so, oh, ein Glück.
Oh wow, das ist echt spannend. Und wie ist es so, also du bist zum Studium hergekommen und wann kam so der Moment, wo du gesagt hast, okay, ich bin jetzt mit dem Studium fertig, jetzt möchte ich aber irgendwie hierbleiben. Wie war das?
Also es war eigentlich tatsächlich schon kurz nach meiner Ankunft, dass ich gedacht habe, so wow, irgendwie ist Schweden ganz anders, als ich es mir gedacht habe. Ich war vorher nur einmal kurz in, ja, auf der anderen Seite praktisch in Göteborg für so einen kleinen Besuch für ein Wochenende und habe gedacht, oh, ist ganz nett hier, aber habe mir nie so weiter Gedanken um, ja, Schweden gemacht. Ich hatte eher gedacht, dass ich nach dem Auslandssemester wieder nach Dänemark gehe. Aber als ich dann hier angekommen bin und ja, so ein bisschen ins Leben eingetaucht bin und das erste Mal so ein bisschen in der Natur war, habe ich gedacht, huh, ist ja ganz anders, als ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Viel schöner und die Weite und die Natur und ja, so ein bisschen diese entspannte Lebensweise. Es hat mich schon relativ zügig so ein bisschen abgeholt. Und dann, ja, war es eigentlich relativ klar, dass ich gedacht habe, vielleicht schreibe ich auch meine Masterarbeit hier und gar nicht irgendwie in Dänemark oder so. Und dann habe ich die Masterarbeit geschrieben und habe gedacht, ach, vielleicht suche ich mir einfach meinen ersten Job hier. Und dann bin ich in den Job eingestiegen. Und dann war es eigentlich auch klar, dass ich eigentlich nicht wieder zurück wollte. Es war nicht so leicht, weil da auch natürlich die Pandemie war und ich dann natürlich auch Schwierigkeiten hatte, einen Job zu finden. Habe aber gemerkt, ich möchte alles tun, um hier bleiben zu dürfen. Und das war für mich ein großes Zeichen, dass ich mich hier sehr wohl fühle.
Oh, wie schön. Ich glaube aber, so geht es auch ganz vielen. Also was ich hier, man lernt ja dann als Deutscher im Ausland auch immer wieder andere Deutsche kennen. Und was man, glaube ich, so grundlegend sagen kann, ist, dass ganz viele nicht dass ganz viele auch irgendwie Opfer bringen, um hier zu bleiben und in einem anderen Beruf arbeiten oder irgendwie was ganz anderes machen, einfach um sich dieses Leben hier zu ermöglichen. Und das finde ich immer so beeindruckend und auch inspirierend, wenn man dann so ein bisschen aus seiner Komfortzone geht, um sich das dann quasi hier zu ermöglichen. Das ist total schön.
Also ich habe im Master, das nannte sich Culture, Communication und Globalization studiert. Also kann man alles mitmachen, aber auch irgendwie nichts. Aber ich komme eigentlich eher so aus dem, also ich habe Industriekauffrau früher mal gelernt und dann Kommunikation studiert und dann halt den Master gemacht und wollte eigentlich so in die Richtung auch gehen. Aber wie gesagt, Pandemie, fremdes Land, ich konnte kein Schwedisch und dachte so, okay, ich will aber unbedingt hierbleiben. Und ich habe dann im Customer Service angefangen zu arbeiten. Also ich habe bei einem Unternehmen angefangen, wo, wenn man dann halt Hilfe brauchte, man den Service angerufen hat und ich bin ans Telefon gegangen dann. Das war halt auch ja, eine ganz neue Erfahrung, aber ich wollte halt unbedingt hierbleiben und ich habe wirklich am Ende gesagt, es ist mir eigentlich auch scheißegal, was für einen Job ich nehme, ich möchte hierbleiben und ja, so habe ich dann angefangen, praktisch am Telefon zu arbeiten.
Oh ja, krass, ne? Aber wenn man sich das überlegt, aus deutscher Sichtweise ist das ja so, also wenn ich immer an meine Eltern denke, meine Eltern, für die war das immer total wichtig, dass ich halt studiere, dass ich gute Noten habe, dann muss ich studieren, dann muss ich einen Job haben, am besten verbeamtet sein, weil ich habe ja Lehramt studiert, da muss man verbeamtet sein und dann kauft man sich ein Haus und dann ist man da und dann bleibt, das ist quasi das Leben, ist so vorgeschrieben. Und das ist natürlich, wenn man überlegt, du hast so viele Ausbildungen gemacht, du hast ein tolles Studium gemacht international, dann ist es natürlich von außen betrachtet, aus deutscher Sicht erstmal ein Rückschritt im Kundenservice zu arbeiten. Aber du bist damit dann jetzt zufrieden gewesen? Du bist ja auch immer noch bei der gleichen Firma, oder? Also
genau, also ich arbeite nicht mehr am Telefon, das habe ich etwa ein Jahr lang gemacht. Jetzt arbeite ich ein bisschen mehr im Hintergrund, aber ich kümmere mich um die Leute am Telefon, weil ich finde, das ist, ja, wie du selber auch sagst, das ist so ein bisschen ein unterschätzter Job. Also ich möchte jetzt nicht zu sehr vom Thema abschweifen, aber für mich war es auch oder ist es auch immer wichtig zu sagen, es ist oft in Schweden meiner Meinung nach so, dass der erste Job einfach ein Sprungbrett ist. Es ist eigentlich fast egal, was man am Anfang macht, weil die Kontakte dadurch dann kommen und man sich ein bisschen einlebt, man zum Beispiel seine Bankkonten eröffnen kann, eine Personennummer bekommt. Das heißt, für mich war das eher so ein bisschen so, dass ich mir gesagt habe, ja, eigentlich ist der erste Job auch ganz egal. Hauptsache irgendwas, um gut anzukommen, um ins System zu kommen, um Geld zu verdienen. Und dann schaue ich weiter. Und das ist auch das, was ich, wenn ich gefragt werde, so, was ist denn so ein Tipp für die Jobsuche? Dann sage ich immer so, such nicht nach dem Traumjob. Such nach was, wo du dich wohlfühlst, wo du das Gefühl hast, da kannst du loslegen und erstmal ankommen und dann kannst du von da dann die Suche weiter ja ausweiten, weil ich finde, das ist halt viel, viel einfacher. Ich weiß nicht, wie das jetzt so im Bereich Lehramt ist, aber was ich jetzt hier in Stockholm so gemerkt habe, wenn man erstmal drin ist und erstmal einen Job hat, dann ist es auch viel einfacher zu sagen, okay, ich arbeite bei Firma XY, ich möchte jetzt vielleicht woanders arbeiten und man kann darauf dann aufbauen.
Ja, und das ist sowieso so cool in Schweden, ne? Also, dass die Schweden oder die schwedische Kultur ist ja überhaupt nicht so wie die deutsche, was das angeht. Also, dass man so in diesem System
so drin ist und dann ist man einmal Lehrer und bleibt Lehrer für den Rest seines Lebens, weil ich bin ja auch gerade nicht Lehrerin, sondern man traut den Leuten viel mehr zu und wenn man sich beweist, dann hat man auch viel mehr Möglichkeiten. Das ist total schön. Ja.
Ja, und ich finde auch ganz, ganz nett, dass, zumindest ist das mein Eindruck, ich werde auch nicht so oft gefragt, so was machst du denn beruflich? Oder ich erzähle das dann kurz und dann ist das Thema auch durch. Und das ist recht erfrischend, muss ich sagen. Also ich
ja,
bin natürlich
auf jeden
immer
Fall.
Noch im Herzen sehr deutsch und ich bin auch sehr stolz auf die Sachen, die ich gemacht habe. Und ich verstehe auch, wenn man irgendwie was Tolles studiert hat oder so oder einen Job hat, für den man brennt, dass man da gerne drüber spricht. Also ich möchte das gar nicht verurteilen, dass man das gerne macht. Aber ich finde das persönlich sehr erfrischend, dass das halt jetzt nicht so, ja, ist nicht mein Aushängeschild. Also mein Job
ja.
ist jetzt nicht so die erste Definition, die Leute von mir haben, sondern der gehört halt dazu. Aber der wird, dann wird auch direkt weitergefragt, so, ah, was machst du in deiner Freizeit? Und gehst du Skifahren? Also, das finde ich ganz angenehm.
Auf jeden Fall. Ich finde das auch ein guter Punkt, weil das ist tatsächlich so, ich muss es gleich direkt selber nachdenken. Ich finde, wenn ich in Deutschland sage, ich bin Lehrerin, dann kommt immer die gleiche Reaktion. Also von Leuten, die nicht so gern zur Schule gegangen sind, dann ist es eigentlich immer so, oh, Lehrer, oh mein Gott. Und welche Fächer hast du? Und dann sage ich irgendwie meine Fächer und dann sagen die, oh Gott, ich habe, also Biologie habe ich ja gehasst in der Schule. Und dann ist man irgendwie gleich so abgestempelt und dann ist es so, ist man gleich irgendwie unsympathisch, wenn man Lehrer ist. Und das ist irgendwie, ja, das ist wirklich so, wie du sagst. Das ist echt eine ganz kurze Frage, was machst du beruflich? Aber dann ist viel wichtiger, was bist du eigentlich für ein Mensch? Also welche Hobbys hast du? Was magst du? Was sind deine Vorlieben? Das ist total cool, ja.
Ja, und das versuche ich auch selber so ein bisschen ja zu übernehmen. Also weil, wie gesagt, ich komme aus Deutschland, habe bis ich ungefähr 22 war in Deutschland gewohnt. Danach dann halt nicht mehr, aber trotzdem halt eine sehr lange Zeit und die prägenden Jahre praktisch. Aber ich sehe das immer so ein bisschen nach dem Motto, ich kann halt viel lernen und ich kann mir auch anschauen, okay, was machen Leute hier vielleicht anders, was mir irgendwie positiv auffällt und das selber auch so zu übernehmen. Und ich versuche selber auch ein bisschen so zu sein, dass ich halt mich nicht so daran aufhänge, was Leute jetzt so auf dem Lebenslauf stehen haben, sondern ein bisschen mehr ins Detail zu gehen. So, okay, abgesehen davon, wie du dein Geld verdienst, wofür gibst du dein Geld denn gerne aus? Also so ein bisschen mehr in die Richtung zu gehen, um ein bisschen dahinter die Fassade zu schauen, was Leute gerne mögen. Und ich finde das hier eigentlich sehr, sehr, sehr schön in der Hinsicht.
Ja, mir geht es auch ähnlich, weil hier im Norden ist es ja so, dass man auch super abhängig von seinen Nachbarn ist. Das kennst du ja auch, weil Anna lebt übrigens, du lebst ja an zwei Stellen, kann man fast sagen. Oder ihr habt ja zwei zu Hause in Schweden, kann man fast schon sagen. Einmal seid ihr in Stockholm und dann seid ihr in eurem Erdbeerhäuschen schon ziemlich weit oben im Norden. An der Nähe der Hohen Küste oder an der Hohen Küste? An der Hohen Küste, ne? Und hier im Norden bei uns ist es ja so, dass man sich auch echt auf seine Nachbarn verlassen muss. Und manchmal ist es schon so, dass die Leute, die sind halt auch manchmal ein bisschen einfacher gestrickt, sag ich mal. Und in Deutschland war ich super strikt. Und da war ich so in meiner Bubble drin, in meiner Stadt und in meiner Bubble und habe mich auch nur mit Leuten umgeben, die halt auch Bio-Essen gekauft haben und weißt du, war halt irgendwie so in meiner eigenen Welt und hätte wahrscheinlich mit den Leuten hätte er auf sie herabgeguckt in manchen Punkten. Und ich finde es irgendwie so krass, dass ich mich selbst so verändert habe, weil mir ist es eigentlich egal, was die Leute, auch wenn die manchmal einen doofen Spruch sagen, mit dem ich nicht d'accord bin, dann sind mir ihre Taten viel wichtiger. Und dann ist es halt einfach super lieb, wenn der Nachbar, der halt auch ganz gerne mal einen trinkt zum Beispiel, dann aber trotzdem und uns Holz vorbeibringt oder uns total hilft im Winter mit dem Schnee und super, ein super lieber Kerl ist. Ne? Also weißt du, ich kann das, weiß nicht, ob ich das richtig in Worte fassen kann, aber man ist nicht mehr so in diesem Kastendenken drin, wie wir es in Deutschland oft sind. Das ist hier ganz anders in Schweden.
Ja, genau. Also bei mir ist es noch so, dass ich natürlich so meine ganzen 20er gar nicht in Deutschland verbracht habe, bis auf ein Praktikum 6 Monate mal in Berlin. Aber das war auch wirklich, ja, das war nicht die beste Zeit meines Lebens, muss ich sagen, weil da hatte ich wirklich mal so richtig schönen, krassen Arbeitsalltag von sehr, sehr früh morgens bis sehr spät abends. Deswegen, also da, ja, war ich auch froh, dass ich da in die Richtung nicht weitergegangen bin. Aber ja, genau, wir leben zwischen also die Hälfte der Zeit praktisch in Stockholm, beruflich wegen. Also mein Partner ist Schwede und er muss hier halt auch öfter dann halt im Büro sein. Deswegen ja, pendeln wir praktisch immer. Und die restliche Zeit verbringen wir halt dann im Norden, also in Westernorrland an der Hohen Küste. Da kommt er auch her und seine Familie wohnt dort. Und da sehen wir uns langfristig auch. Aber das ist nochmal ein anderes Thema, glaube ich.
Ja, ja.
Aber genau, es ist für mich ein sehr bereichernder ja, Lebensweg. Also ich weiß auch, dass ich da sehr viel Glück habe, dass wir das so machen dürfen. Aber es ist halt sehr schön, so ein bisschen natürlich Stockholm, Stadtleben, ganz aufregend, so am Puls der Zeit so ein bisschen zu sein. Aber gleichzeitig auch die Möglichkeit zu haben, zu sagen, ich fahre jetzt wieder in den Norden. Ich gehe da in mein kleines Häuschen ohne fließendes Wasser mit einem Plumpsklo im Garten und besinne mich mal wieder ein bisschen drauf, was eigentlich wichtig ist. Und wie du selber sagst, bin auch ein bisschen darauf angewiesen, Gemeinschaft zu haben. Also ich kann nicht alles alleine da machen und andere auch nicht. Und man hilft sich und ja, man lässt die Leute, glaube ich, da auch so ein bisschen sein, wie sie sind. Ich finde es auch sehr schwedisch zu sagen, dass man den Leuten nicht direkt die eigene Meinung so aufdrückt.
Ja,
Also ich finde das sehr angenehm hier. Das hat natürlich auch so zwei Seiten, ne? Weil manchmal weiß man dann auch nicht, woran man ist, weil ja niemand so gerne sagt, was er genau denkt. Mhm. Aber ich finde das auch sehr angenehm, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, so, ne, man nimmt sich so mit seinen Ecken und Kanten gegenseitig so ein bisschen an und haut es nicht so direkt als Feedback raus, was man so von anderen hält. Ja. Und das ist auch was, was ich hier sehr, sehr zu schätzen weiß.
Ja, das geht mir genauso. Okay, mich würde mal interessieren, jetzt hast du ja einen ganz besonderen Alltag, so ein bisschen zwischen zwei Welten, weil der Norden ist ja schon nochmal ganz anders als Stockholm. Aber was sind denn so die Dinge, die du an deinem schwedischen Alltag besonders liebst?
Also ich glaube, was ich halt besonders an meinem Alltag hier liebe, geht so ein bisschen damit einher, was ich eben schon angesprochen habe, nämlich, dass sich nicht alles um meine Arbeit dreht. Also ich glaube, wir können uns darauf einigen, wir müssen alle Geld verdienen, wir haben alle irgendwie Träume und Ziele und Leben kostet Geld und auch viele schöne Sachen zu machen, wie jetzt zum Beispiel halt, dass wir ein Ferienhaus haben. Ne? Das, natürlich ist das viel Arbeit, aber ich weiß sehr an meinem Alltag zu schätzen, dass ich viel arbeite, aber das ist irgendwie nicht meine einzige Persönlichkeit. Also ich habe wirklich auch das Gefühl, ich habe genug Freiraum für meine Freizeit und wer ich sonst so als Person bin, abgesehen von Anna, die zur Arbeit geht. Und das ist für mich wirklich ganz, ganz viel wert. Hm. Und vielleicht auch einer der Hauptgründe, warum es mir hier persönlich so gut geht, dass ich das Gefühl habe, meine Nicht-Arbeitspersönlichkeit hat genauso viel Wert wie das, was ich hier auf der Arbeit leiste oder was ich produziere oder womit ich mich so ja, rühmen kann im Prinzip. So, heute habe ich dieses oder jenes Projekt fertig gemacht. Das ist halt an sich ein bisschen mehr Mittel zum Zweck ist. Es ist einfach dazu da, dass man hier ein schönes Leben hat und rausgehen kann in die Natur und Zeit mit Freundinnen oder sonst was verbringt. Ja, also ich würde sagen, das ist ein ganz, ganz, ganz großer Punkt für mich, warum es mir hier wirklich gut geht.
Ja, sehr schön. Und jetzt bist du ja schon relativ lange in Schweden, ne? Wie viele Jahre sind das jetzt? 7 Jahre? 6 Jahre?
6 Jahre, ja.
6 Jahre, wow. Gibt es denn immer noch im Alltag so kleine kulturelle Unterschiede, die dich immer wieder überraschen? Gibt es das noch oder bist du jetzt eigentlich schon richtig drin im Game sozusagen? Weißt du schon genau, wie alles läuft?
Also ich glaube, dass ich mittlerweile vieles durchschaut habe. Das heißt aber natürlich nicht, dass ich jetzt nicht immer noch manche Sachen ein bisschen merkwürdig finde. Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist, dass man sehr zwischen den Zeilen lesen muss und mir auch oft gesagt wird, dass Schweden oder Schwedinnen das an Deutschen auch oftmals erfrischend finden, dass wir doch gerne einfach mal auf eine Frage eine ehrliche Antwort geben, auch wenn die vielleicht dezent unbequem ist. Und ich finde, hier in Schweden muss man ein bisschen aufpassen, dass man ja zwischen den Zeilen liest, dass eine Antwort nicht immer direkt ausgesprochen ist. Ich weiß jetzt kein bestimmtes Beispiel, aber dass mir oft gesagt wird, nee, ist alles okay, passt schon. Mhm. Aber du spürst der Vibe. Vielleicht ist nicht alles okay. Und vielleicht muss man nochmal nachfragen. Und so im Arbeitskontext finde ich ganz spannend, dass ich arbeite zwar in einem internationalen Unternehmen, aber es ist natürlich sehr, sehr, sehr schwedisch trotzdem. Also es ist ein schwedisches Büro. Und da zum Beispiel auch diese Kultur, dass man Sachen ausdiskutiert. Also dass da eigentlich kein Chef sitzt, der dann irgendwie sagt so, ja. Hier, jetzt hören wir auf zu diskutieren, wir machen das jetzt so, sondern dass alle irgendwie so das Recht haben, ihre Meinung dazu abzugeben, was aber halt auch meiner Meinung nach darin resultiert, dass wir ja uns gerne im Kreis drehen und dass Dinge, Prozesse länger dauern, als sie möglicherweise in Deutschland dauern würden, weil irgendwann jemand sagen würde, Leute, wir müssen hier jetzt mal zum Punkt kommen und abstimmen und dann mehr halt entscheidet oder so. Wie ist es halt oft so, meiner Meinung nach, dass man ja Leuten halt das Recht einräumen, jeder darf hier seinen Senf dazugeben, aber wenn halt jeder einen anderen Senf hat, dann ja, dann steht man am Ende da und sagt halt oft, ja, jetzt haben wir noch kein Ergebnis, müssen wir noch mal ein neues Meeting ansetzen.
Genau,
und denkt
genau,
sich so, ja. Die machen das so kompliziert gerade.
Ja, also
das ist sehr spannend.
Fühle ich auch beides total. Also sowohl dieses, was du sagst, dass eben Konflikte nicht direkt angesprochen werden, dass es ja, manchmal auch ein bisschen anstrengend. Das ist sehr viel, man muss auch, selbst wenn man die Sprache gut kann, muss man wirklich sehr, sehr viel zwischen den Zeilen lesen. Und es gibt teilweise viel Interpretationsspielraum, was mich oft auch verunsichert. Und gerade, was du sagst über die Meetings, also wir haben in der Schule immer zweimal die Woche Meetings und es ist immer so, man denkt sich immer so, ah, also ab jetzt nach 4 Jahren in Schweden, also ich habe 4 Jahre jetzt hier als Lehrerin gearbeitet, da denke ich mir manchmal so, boah, meine Lebenszeit fließt dahin in diesen Diskussionen. Aber es ist eben, es hat ja wirklich alles Vor- und Nachteile. Es ist ja auch schön, dass man die versucht, einen Konsens zu finden und dass alle zufrieden sind mit einer Entscheidung. Also es fühlt sich ja keiner übergangen und das ist ja auch sehr angenehm. Bloß manchmal habe ich gar keine Meinung zu irgendwelchen Themen. Und,
also, ja, ich finde auch, es ist oft die, sind zwei Seiten vom gleichen Coin im Prinzip. Deswegen bin ich auch nicht so dafür zu sagen, oh, hier in Schweden ist alles besser. Es sind halt viele Dinge anders und man muss für sich selbst einfach rausfinden, ist das was, wie ich als Person gerne leben möchte? Also bin ich okay damit zu sagen, Dinge dauern länger, ich muss mich damit abfinden, dass hier Effizienz vielleicht nicht unbedingt der höchste Stellenwert hat oder den höchsten Stellenwert hat, aber gleichzeitig finde ich auch, Dinge werden hier auch gemacht. Also zwar anders, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, jetzt zum Beispiel bei mir auf der Arbeit, dass wir grundsätzlich schlechter arbeiten als andere Leute. Also dementsprechend ist das, glaube ich, ein sehr komplexes Thema und man muss da sehr persönlich schauen, ist das was für mich? Also für mich ist das schwer zu sagen, oh, das ist gar nichts für mich oder ich möchte lieber wieder komplett wie in Deutschland arbeiten, ein bisschen mehr Struktur und so. Also ich finde, man muss da einfach als Person schauen, arbeite ich lieber strukturiert oder ist es für mich okay, mich manchmal ein bisschen im Kreis zu drehen, aber gleichzeitig zu denken, naja, wenigstens konnte ich mir die Meinung von allen anderen auch mal anhören. Und das muss man halt wirklich selbst entscheiden und vielleicht auch selbst mal erlebt haben. Deshalb bin ich immer sehr der Befürworter dafür zu sagen, auch keine Lebensentscheidung ist für immer.
Ja.
Also ich sehe mich in Schweden, ich möchte da mal hin, da mal arbeiten, dann go for it. Aber ich finde das auch okay, wenn Leute sagen, ah, das hat mir hier nicht so gut gefallen, es passt nicht so gut zu mir, dass es dann jetzt auch nicht so ein Fail ist, sondern dass man sagen kann, ja, du hast es aber ausprobiert und jetzt weißt du es.
Ja, genau. Ich glaube auch, das ist auch so eine Sache in Deutschland, dass man immer alles so absolut sieht.
Ja.
Und dass es dann immer als Scheitern wahrgenommen wird, wenn man zurückgeht. Aber wenn man sich anschaut, ich glaube, die meisten Experts, die hierher kommen zum Arbeiten, die bleiben im Schnitt 2 Jahre und dann gehen die meisten wieder auch wieder weg aus Schweden. Also die wenigsten bleiben so wie wir jetzt halt länger hier tatsächlich. Das ist eigentlich ganz interessant, wenn man das mal im Hinterkopf hat. Wie reagieren denn die Menschen in Deutschland, wenn du ihnen von deinem Alltag hier in Schweden erzählst?
Also ich glaube, das meiste, was meine Freunde oder Leute, die mich kennenlernen, echt verwundert ist, dass wir wirklich sehr viel Zeit ja gefühlt am Popo der Welt verbringen, weil aus deutscher Sicht ist das natürlich so, wenn man jetzt sagt, okay, du fliegst nach Stockholm und dann fährst du aber noch mal einen halben Tag weiter Richtung Norden. Du kennst das ja auch, du fährst ja noch weiter als ich. Und für die ist es, glaube ich, immer sehr spannend zu hören, wie gerne wir an so einem Ort sind, wo du halt nicht mal fließend Wasser hast, weil man sich das, glaube ich, im ersten Moment schwer vorstellen kann, weil das halt so zum Alltag dazugehört, dass man ja auf Klo geht, die Spülung drückt und dann muss man sich mit seinen Hinterlassenschaften nicht mehr beschäftigen. Aber natürlich, bei uns ist das so, du gehst aufs Plumpsklo und irgendwann wird es auch Zeit, das auszulernen. Das heißt, das sind so Sachen, die gehören einfach dazu. Für uns sind sie mittlerweile normal. Mein Partner Melka ist Schwede, also für ihn ist das noch normaler als für mich mittlerweile. Und ich glaube, das sind so Sachen, die Leute dann sehr interessieren. So, ach, okay, erzähl mir noch mal mehr. Warum findest du es so toll? Also, was hat das verändert und so? Weil es im ersten Moment vielleicht gar nicht so attraktiv klingt, zu sagen, ah, nee, also ich finde das ganz toll, sich vielleicht mein Ferienhaus zu mieten ohne fließendes Wasser, kann ich dir total empfehlen, ist total irgendwie schön. Und dann kommt die Frage so, hä, wieso denn? Und auch Feedback, das ich sonst so relativ oft bekomme, ist einfach, dass ich ausgeglichen bin. Ich weiß natürlich immer nicht so ganz genau, liegt es jetzt daran, dass ich jetzt mittlerweile auch fast Mitte 30 bin und nicht mehr Anfang 20, dass ich gemerkt habe, wohin meine Karriere gehen soll oder dass ich vielleicht gar nicht so karriereaffin bin, wie ich jetzt vielleicht mal dachte. Aber das sind so ein bisschen das Feedback, das ich bekomme, dass man mir schon anmerkt, dass ich anscheinend mich mit Leuten umgebe, die relativ entspannt sind und die auch Dinge nicht so eng sehen. Also wie jetzt zum Beispiel, ne, diese ganze Sache mit Plumpsklo, dass ich da einfach sage, so Leute, wir gehen da halt alle hin. Für mich ist das kein großes Thema und du brauchst dich dafür auch nicht schämen, wenn du mich besuchen kommst, dass du dann auch auf dieses Plumpsklo gehst. Das ist alles in Ordnung. Und ja, ich glaube, das sind so zwei Themenbereiche, die immer sehr oft angesprochen werden, ja.
Ja, ich bin total bei dir. In der Familie haben wir auch ein Ferienhäuschen in Småland, was auch diesen Standard hat. Also wir haben einen Wasserhahn in der Küche, das ist schon Luxus. Aber ansonsten haben wir haben halt auch ein Plumpsklo da und ich liebe es auch, da hinzufahren, weil es ist halt dieses einfache Leben, was unglaublich erdet und einen unglaublich entspannt. Und man sieht dann auch mal, also wir heizen jetzt zum Beispiel auch unser Haus hier größtenteils mit Holz.
Mhm.
Und ich finde, die Arbeit, die da drin steckt, sein eigenes Haus zu heizen, es ist super viel Arbeit. Also es sieht immer romantisch aus, aber es ist wirklich eine Arbeit, gerade im Winter, wenn wir minus 20, minus 30 Grad haben. Aber ich bin dadurch so entspannt und geerdet und ich weiß so sehr zu schätzen, was ich habe. Das, glaube ich, können die Leute in Deutschland gar nicht verstehen. Ich finde es immer komisch, wenn ich bei meiner Schwester in Berlin bin und dann einfach die Heizung, die Zentralheizung läuft und so. Ich finde das irgendwie mittlerweile total verrückt, dass es sowas gibt. Das ist natürlich entspannt irgendwie oder halt einfach, aber ich liebe es viel mehr, so dieses einfache Leben zu führen und so ein bisschen back to the woods zu sein, weil mich das immer innerlich sehr viel mehr entspannt, als jetzt in Berlin zu leben zum Beispiel.
Ja, ich merke das sehr. Also meine Eltern kommen sehr, sehr gerne zu uns nach Schweden und das war auch eigentlich der Hauptgrund, warum wir gesagt haben, wir kaufen uns schon relativ, ja, in Anführungsstrichen jung, ein Ferienhaus, weil wir gesagt haben, es ist absehbar, dass wir auf jeden Fall hier unseren Lebensmittelpunkt in Schweden haben werden. Aber ich komme natürlich aus Deutschland. Ich habe da Familie, ich habe zwei jüngere Brüder, meine Eltern, mit denen ich mich gut verstehe und die ich gerne um mich haben möchte. Und natürlich gerade jetzt auch mit dem Gedanken, dass wir ein Kind bekommen, möchte ich natürlich, dass auch da Oma und Opa irgendwie eine Rolle spielen. Deshalb haben wir relativ früh entschieden, okay, wenn wir uns irgendwie ein Ferienhaus kaufen, dann soll das auch ein Ort sein für andere Leute. Also jetzt gar nicht so, wie wir uns primär sagen, da sind wir jetzt, da kann jetzt keiner hin, sondern eher so ein bisschen nach dem Motto, bitte lasst uns wissen, wann ihr uns besuchen wollt und dann machen wir das bereit, dass das Haus frei ist für euch. Und meine Eltern waren jetzt schon sehr oft da und sind jetzt auch gerade wieder dort, also so Mitte Oktober, wollen sie da auch nochmal wieder ein bisschen verbringen. Und ja, die sind halt wirklich auch total deiner Meinung, also im Prinzip zu sagen, irgendwo hinzufahren, wo du dein Haus selber heizen musst, wo du dem Wasser sparsam umgehen musst, wo du dir vorher überlegst, was brauche ich jetzt an Lebensmitteln für die Woche, wo du schaust, habe ich Batterien da, habe ich Taschenlampen, habe ich genug anzuziehen, brauche ich noch irgendwie dickere Bettwäsche, also sich einfach ein bisschen zu hinterfragen, was brauche ich eigentlich an so essentiellen Dingen, um ja eine gute Zeit zu haben, weil halt nicht alles direkt verfügbar ist. Ich glaube, das ist ein super erdendes Gefühl, einfach mal zu sagen, theoretisch in meinem normalen Alltag kann ich alles erreichen oder kaufen, was ich theoretisch in diesem Moment brauche. Also man kann rausgehen, zu Edeka fahren und sich mal eben da, keine Ahnung, einen Salat kaufen. Aber wenn du halt irgendwie an so einem Ferienhaus bist oder wie bei euch dann im Winter bei minus 20 Grad, überlegt man sich halt zweimal so, okay, fahre ich jetzt deswegen irgendwo hin? Und man plant einfach ein bisschen mehr in die Zukunft. Man schaut ein bisschen mehr, was ist denn wirklich wichtig. Und ich glaube, das hilft total dabei, den kleinen Alltagsluxus auch überhaupt zu sehen. Weil wenn ich dann wieder in Stockholm bin, in unserer Wohnung und aufs Klo gehen kann und ich spüle einfach und alles ist weg. Oder ich kann Hände waschen oder kann sagen, oh, ich möchte jetzt gerne mal kaltes Wasser trinken und kann halt den Wasserhahn mal ein bisschen länger offen lassen. Da denke ich schon immer so, wow, eigentlich voll verschwenderisch. Aber was für ein Luxus, dass ich mir jetzt ein eiskaltes Glas aus dem Wasserhahn holen kann. Und ich glaube, das ist ganz, ganz hilfreich, diesen Reality-Check ein bisschen zu haben, dass wir trotzdem sehr luxuriös leben, indem wir eigentlich so warme Wohnungen haben und fließendes Wasser und so.
Ja, total schöner Gedanke auf jeden Fall. Ihr seid nicht verheiratet, ne? Du bist in einer Partnerschaft. Ihr seid verlobt. Ja, stimmt, ihr seid verlobt, ja.
Ich kann den Ring nur nicht tragen momentan, weil meine Finger zu dick sind.
Ja, ich kann mich noch erinnern, ich hatte das auch, ja. Ach Mensch, aber ihr seid verlobt.
Ich habe ihn rechtzeitig abgenommen, weil ich sehr doll Angst hatte, dass er irgendwie stecken bleibt. Und jetzt habe ich letztens versucht, den mal anzustecken und es hat wirklich gar nicht geklappt. Also wir sind verlobt,
ja. Ja, es kommt wieder. Also ihr seid verlobt und ich bin natürlich ganz gespannt, was fällt dir denn manchmal vielleicht an deinem Partner, an deinem Verlobten auf? Was ist so typisch, was vielleicht anders wäre jetzt als bei einem deutschen Partner, sobald du darüber reden möchtest, falls dir da irgendwas auffällt, so was kulturelle große Unterschiede sind? Und jetzt nicht vielleicht auf deine Partnerschaft bezogen, aber gab es vielleicht auch mal Momente, in denen du dich ein bisschen fremd gefühlt hast und wie bist du dann damit umgegangen?
Also ich muss sagen, das, was mir an ihm sehr auffällt, ist einfach, dass ich das Gefühl habe zumindest, dass man merkt, dass er auch aus dem Norden von Schweden kommt, weil meiner Meinung nach merkt man das schon, ob jemand groß geworden ist oder halt im Norden. Und er ist wirklich schwer entspannt. Also ich würde mich selbst auch als relativ entspannte Person beschreiben, aber im Vergleich zu ihm bin ich wirklich Panik. Also und das ist total die tolle Erfahrung, muss ich sagen, mit Leuten zusammen zu sein, die wirklich so klar denken, dass sie auch in den meisten Fällen wirklich sagen, aber das ist eigentlich gar nicht so schlimm, was du gerade so an irgendwie erlebst oder wo du das Gefühl hast, das ist ganz dramatisch. Eigentlich ist das wirklich nicht schlimm. Und dann denke ich mir so, ja, eigentlich hast du auch recht. Eigentlich mache ich hier einen Film für gar nichts. Und also das ist wirklich was ich finde, was man auch vielen schwedischen Menschen anmerkt, dass die halt ein bisschen geerdet sind und dass die halt ja erstmal nachdenken, bevor irgendwas gesagt wird und nicht direkt reagieren. Also ich finde, das ist sehr schwedisch, erstmal ein bisschen in sich zu gehen und zu sagen, ich denke mal eben kurz ein paar Minuten drauf rum und dann mache ich den Mund auf und nicht direkt. Also ich bin eher so nach dem Motto, aus mir sprudelt es direkt raus. Und
dann, ich auch.
dann rede ich mich vielleicht selber auch in irgendwelche Gefühle rein, die eigentlich hätten die gar nicht so schlimm sein müssen, aber dadurch, dass ich direkt so reaktiv bin, ja, ist das für mich, glaube ich, oft ein bisschen, ja, alles ein bisschen dramatischer als für ihn, weil er erstmal drüber nachdenkt, sich so denkt, ja, okay, ist jetzt nicht ideal, aber findet sich schon eine Lösung. Und bei mir ist gleich so, oh Gott. Und das ist für mich sehr wertvoll, jemanden zu haben, der in der Hinsicht ganz anders ist als ich. Und wenn es so rumgeht, so, okay, habe ich mich mal fremd gefühlt? Ich würde sagen, definitiv. Aber ich habe damit einen ganz guten Weg gefunden, mir zu sagen, na ja, ich bin ja auch fremd, also ohne das wertend zu meinen. Die Leute, mit denen ich hier in Kontakt komme, gerade als ich hierher gekommen bin, die haben ja ihr Leben hier. Also im großen Teil sind die hier irgendwie aufgewachsen oder haben schon länger in der gleichen Stadt gelebt, haben ihre Freundeskreise. Also ja, blöd gesagt, die brauchen jetzt keine neuen Freunde. Also damit habe ich mich so ein bisschen beruhigt, um mir zu selber zu sagen, es ist schon okay, dass mich jetzt hier nicht jeder mit so einem Welcome-Banner irgendwie begrüßt und sagt so, oh, wir haben hier nur auf dich gewartet. Und das ist auch immer was ich gerne Leuten mitgebe, die sagen, oh, ich möchte gerne mal ins Ausland, ich habe aber Angst, irgendwie keinen Anschluss zu finden oder ich bin gerade im Ausland und ich fühle mich noch sehr einsam, dass ich halt auch sage, ja, man muss sich halt immer bewusst machen, man ist ja auch die Person, die gerade neu dazugekommen ist und die Leute, die man trifft, sind oft Menschen, die haben hier halt schon ihr Leben. Die haben ihre Freunde, Familie, sind hier aufgewachsen, vielleicht Kinder oder Sportvereine. Also das dauert alles seine Zeit und das hat mir ehrlich gesagt auch ein bisschen Mut gemacht zu sagen, ja okay, es ist schon irgendwie auch normal, dass ich dieses Gefühl habe, dass ich hier alleine bin, weil im Prinzip bin ich es auch. Und das hat mir geholfen zu sagen, okay, das bedeutet einfach auch, dass ich aktiv werden muss, dass ich versuchen muss, Leute kennenzulernen, weil die brauchen es im Prinzip nicht, blöd gesagt, die haben Freunde und so, die brauchen jetzt nicht noch eine extra Freundin. Aber da muss man dann selber an sich glauben und sagen, aber ich bin eine gute Freundin und ich versuche jetzt mir Menschen zu suchen, die das dann auch so sehen, ja.
Wobei, also ich fühle das total, was du sagst, also wirklich 100%. Also ich sehe das auch immer so, dass wir hier im Endeffekt hierher gekommen sind und gerade im Norden, das ist ja so, die Leute sind, viele, die hier leben, die sind hier zur Schule gegangen, also waren hier im Kindergarten gemeinsam, sind dann gemeinsam zur Schule gegangen, sind gemeinsam an die Uni gegangen. Und gerade bei Lehrern finde ich es krass, ich habe einige LehrerInnen, Kolleginnen, die auch quasi wieder an der gleichen Schule als Lehrerin arbeiten oder als Lehrer arbeiten, an der sie selber zur Schule gegangen sind. Und ich finde das total verrückt, aber natürlich, die haben ihren Freundeskreis, die haben ihre Familie in der Nähe, die brauchen jetzt nicht noch eine neue Person. Und das ist ganz toll, was du gesagt hast, dass es ganz normal ist, dass man fremd ist und sich auch fremd fühlen darf. Ich glaube, dass wir uns manchmal selber, wenn wir diesen Weg gehen, ins Ausland zu gehen, dann haben wir so selber diese Erwartung, wir sind dann nur mit Schweden zusammen zum Beispiel. Oder ich habe ja auch eine Zeit lang in Spanien gelebt, du hast ja auch in anderen Ländern gelebt. Da war so mein Anspruch an mich selbst, so, ich suche mir jetzt nur spanische Freunde. So, ich will gar nichts mit den Deutschen zu tun haben. Und im Endeffekt mittlerweile, nach mehr als 4 Jahren bin ich auch so. Ich sage, ja, es ist eigentlich völlig egal. Hauptsache, ich finde Freunde. Und mittlerweile habe ich auch schwedische Freunde, was auch total schön ist. Aber einfach, weil man auch so ein bisschen vielleicht entspannter geworden ist. Und wie du sagst, so, das ergibt sich da manchmal auch. Und wenn man halt beweist, dass man ein guter Freund, eine gute Freundin ist, dann findet man auch irgendwie Anschluss. Aber diese Zeit und dieses Gefühl, damit muss man sich vielleicht auch ein bisschen darauf vorbereiten, dass man eben auch mal dieses Gefühl der Einsamkeit haben wird. Das ist einfach dazugehört zu dem Weg ins Ausland und in eine neue Kultur.
Weil ich fand, als ich zum Beispiel als im Studium oder als Au-pair oder so im Ausland gelebt habe, da hat man natürlich schnell Anschluss gefunden, weil man mit ganz vielen anderen Leuten im gleichen Boot saß, ja, in so einem geschützten Rahmen dahingegangen ist. Also zum Beispiel als Au-pair mit einer Organisation und einer Gastfamilie, wo man wusste, da komme ich hin. Oder im Studium, man wusste, in welche Uni man studiert, man wusste, wo man wohnt. Das heißt, man hat ja so einen geschützten Raum und wusste, okay, da werden auch ganz viele andere im gleichen Alter sein, die genau das Gleiche machen. Aber wenn man natürlich, man sieht im Erwachsenenalter, zum Beispiel für alle, die zum Beispiel davon träumen, auszuwandern, dass man dann natürlich seine ganzen, ja, sein Hab und Gut einpackt und seine Kinder und dann umzieht, dann kommt man natürlich an den Ort, wo man dann auch wieder, ja, im Prinzip ein erwachsenes Leben führt, wo dann nicht 20 andere Studenten im gleichen Wohnheim wohnen, sondern dann sein Haus hat und dann erstmal ankommen muss. Und da, wie du sagst, ist es halt besonders wichtig, einfach sich gut zu überlegen, dass die Einsamkeit mit großer Wahrscheinlichkeit am Anfang einfach dabei sein wird. Und ich finde, hier auch in Schweden muss man so ein bisschen, ja, immer noch eine Schippe drauflegen, um in Kontakt zu kommen. Und zwar gar nicht, weil die nicht mit einem in Kontakt treten wollen, sondern weil das halt einfach ein bisschen reservierter hier ist. Und wie gesagt, erstmal nicht jeder direkt seine Meinung irgendwie raushaut und vielleicht deswegen auch nicht direkt so in so tiefgründige Gespräche kommt. Das dauert halt alles ein bisschen länger, würde ich hier sagen. Aber es lohnt sich, dran zu bleiben. Also das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass wenn man Leute kennenlernt oder Schweden, Schwedinnen kennenlernt, wo man sagt, oh, das passt irgendwie, dass man dann halt auch nochmal nachfragt, wollen wir uns nochmal treffen? Oder dass man sagt, hier, ich habe vor, eine Fika zu veranstalten, möchtest du dazu beikommen? Also dass man selber ein bisschen aktiv ist und sagt, okay, ich warte jetzt nicht darauf, dass die Leute mich einladen, weil das ist hier vielleicht nicht der perfekte Ort. Da gibt es andere Länder, wo das, glaube ich, eher der Fall ist. Hier ist es aber eher so, dass man selber meiner Meinung nach den Schritt machen muss, um zu sagen, okay, ich werde jetzt aktiv und versuche mit Freunden oder mit Menschen Freundschaften zu knüpfen.
Und das ist gar nicht so leicht. Also da muss man ganz schön über seinen Schatten springen, oft, finde ich. Also selbst wenn man jetzt eher offen ist und extrovertiert, dann ist es trotzdem nicht einfach. Also so ging es mir zumindest, dass es irgendwie nicht so leicht war. Ich würde noch eine Sache, würde mich total interessieren. Du hast schon ein bisschen darüber gesprochen, zu deiner Familie. Also du hast ein bisschen über deine Familie in Deutschland erzählt. Und wie wichtig ist dir denn der Kontakt zu deiner Heimat Deutschland eigentlich heute noch?
Also mir ist es sehr wichtig. Also mir ist es auch immer sehr wichtig zu betonen, dass ich nicht aus Deutschland weggegangen bin, weil ich Deutschland irgendwie nicht mochte. Bei mir war das ja eher so, dass ich schon mit Anfang 20 nach der Ausbildung nach Amerika gegangen bin als Au-pair. Also ich habe gar nicht in Deutschland studiert, sondern nur im Ausland, weil ich irgendwie so total den Drang hatte, ein bisschen was von der Welt zu sehen und habe dann versucht, das irgendwie so miteinander zu kombinieren. Und das hat glücklicherweise auch gut geklappt. Aber das kam alles nicht aus dem Grund so, oh, Deutschland ist schlecht oder so, sondern es war einfach, dass ich dachte, ich bin ganz schön aufgewachsen, ich hatte eine ganz tolle Zeit und habe tolle Freunde auch heute noch aus meiner Jugend, denen ich ganz, ganz viel im Kontakt bin. Aber ich wollte unbedingt was von der Welt sehen. Und jetzt ist es für mich so, dass ich natürlich auch, dadurch, dass wir auf Social Media sehr aktiv sind, auch immer noch sehr, sehr, sehr verbunden bin mit Deutschland. Und ich habe das große Glück, dass mein Partner Melka auch Deutsch kann. Okay. Also er hat sich das tatsächlich, ja, aus einer Laune heraus, würde ich fast sagen, so als Teenager so ein bisschen selber beigebracht. Mhm. Und das heißt, er findet Deutschland ganz toll. Er ist gerne dort, ein Teil seiner Familie hat da mal eine Zeit lang gewohnt und deswegen war er dann auch öfter mal dort. Und ja, unser Kind soll natürlich auch Deutsch sprechen und dementsprechend für mich ist Deutschland immer noch ein riesen, riesengroßer Teil und ich finde auch ganz viele Eigenschaften, die Deutsche halt mitbringen, auch ganz toll und die möchte ich auch gerne an mein Kind weitergeben und deswegen bin ich immer ganz vorsichtig zu sagen, so, ich wohne in Schweden und hier ist alles glänzend und viel besser. Also es ist natürlich toll, vor allen Dingen, was so die Natur angeht, kann mir tatsächlich, glaube ich, kein anderes Land, ja, Schweden vom Platz 1 irgendwie runterkicken. Aber so, es gibt wirklich viele Sachen, die weiß ich sehr zu schätzen. Ich war auch sehr glücklich, dass ich in Deutschland aufgewachsen bin. Ich finde auch ist jetzt nochmal eben auf das Thema Freundschaft wieder, ich finde, eine deutsche Freundschaft, wenn die tiefgründig ist, die hält wirklich einiges aus. Die hält auch viel Distanz aus, weil man sich, glaube ich, also ich bin zumindest mit meinen deutschen Freunden sehr verbunden. Und ja, ich bin einfach sehr, sehr, sehr froh, dass wir eigentlich einen ganz schönen Spagat geschafft haben zwischen beiden Ländern. Und ich hoffe, dass es halt mit Kind auch irgendwie sich nochmal ein bisschen intensiviert. Und ja, dementsprechend, also ich bin sehr gerne in Deutschland. Wir fahren auch bald wieder hin, um nochmal, bevor das Kind dann auf die Welt kommt, nochmal, ja, alle zu treffen und noch mal ein bisschen Zeit, in Anführungsstrichen, alleine zu genießen. Aber ja, also für mich ist das wirklich auch eine schöne Kombi, muss ich sagen. Also wenn man das irgendwie zusammenführt, diese beiden Mentalitäten, finde ich, kann man einen sehr schönen Alltag daraus basteln.
Auf jeden Fall. Das hast du total schön gesagt. Also bei uns ist es witzigerweise auch so, dass wir sowieso auch gar kein Problem mit Deutschland haben oder dass Deutschland für uns auch die Heimat ist und vor allen Dingen die Sprache. Ich habe ja auch Germanistik studiert. Und ich liebe halt einfach die deutsche Sprache und das ist meine Muttersprache. Und da legen wir zum Beispiel zu Hause sehr viel Wert drauf. Das ist für unsere Kinder bestimmt manchmal nicht so einfach, weil wir wirklich sagen, okay, zu Hause, Mama und Papa kommen aus Deutschland, zu Hause ist quasi wie Deutschland. Ja. Was auch so ein bisschen die Regeln angeht. Also was wir, ich glaube, meine Kinder sind ja jetzt alle Schulkinder mittlerweile. Wir haben da als Deutsch doch einen anderen Blick nochmal auf die Schule und auf die Wichtigkeit der Bildung. Wahrscheinlich jetzt als was bei schwedischen Kindern ist zumindest so mein Gefühl. Und ja, ich glaube aber, die Kinder kommen damit ganz gut klar. Und es ist auch wichtig, dass sie ihre Wurzeln kennen. Das ist mir auch mal wichtig, dass wir mindestens einmal möglichst zweimal pro Jahr in Deutschland sind und auch die Familie sehen. Und ich finde bei uns den Kontrast halt auch so cool, dass wir wirklich in Lappland leben und,
und Berlin.
Und in Berlin sind, wenn wir in Deutschland sind, halt, weil meine Familie oder unsere Familie halt aus Berlin kommt, aus der Berliner Gegend. Und ich glaube, das ist total wertvoll für die Kinder und es wird bestimmt auch für dein Kind total toll sein, irgendwie so ein bisschen etwas Beste aus beiden Welten so zu haben. Das ist total spannend. Ja.
Also ja. Ich hoffe es zumindest. Also es liegt mir einfach am Herzen, zumindest so mein Bestes zu geben. Also ich möchte da auch realistisch sein und denken, okay, unser Kind wird in Schweden aufwachsen. Es wird den Großteil seiner Zeit mit der schwedischen Seite der Familie zu tun haben. Aber wie gesagt, meine Eltern sind sehr gerne in Schweden. Sie sind im Sommer lange Perioden dann bei uns an dem Ferienhaus. Und ich habe einfach die Hoffnung, dass ich so ein bisschen diese Heimatliebe weitergeben kann und dass sich unser Kind dann später selber entscheiden darf, okay, vielleicht möchte er oder sie dann halt auch mal länger in Deutschland leben. Und das ist so ein bisschen den Anspruch, den ich habe, an mich selbst zumindest die Grundlage zu legen, dass unser Kind das dann entscheiden kann. Und die Sprache so weit im Prinzip reinzuhämmern, dass selbst wenn er oder sie dann später sagt, Mensch, finde ich doof, ich will das jetzt erstmal ein paar Jahre nicht sprechen, weil das sehe ich realistisch so in diesem Teenager-Alter schon kommen, dass ich zumindest den Grundstein gelegt habe, so nach dem Motto, ja, du kannst es jetzt aber auch nicht mehr vergessen. Das heißt, wenn du irgendwann 20 bist und sagst, oh, eigentlich möchte ich doch wieder ein bisschen mehr Deutsch sprechen, dass du das dann wieder aufnehmen kannst. Also das ist so ein bisschen, wie ich das versuche, für mich so ein bisschen, ja, auszulegen, wie ich jetzt hier so selber meinen, in Anführungsstrichen, Bildungsauftrag sehe, um einfach zu versuchen, dass ja unser Kind später auch das Gefühl hat, ah, Mama kam aus Deutschland und ich bin gerne da und ich habe irgendwie ein Gefühl für die Kultur auch.
Ja. Ja, aber ich glaube, wenn du schon so rangehst, dann wird es total gut funktionieren, weil meine Nichte, die wächst auch zweisprachig auf in Berlin und das ist total faszinierend, das zu sehen, weil meine Kinder sind ja erst hergekommen, also meine Kleinste, die ist gerade 3 geworden, die sprechen mittlerweile super Schwedisch, also meine Kinder sprechen alle auch Muttersprachenniveau Schwedisch mittlerweile, aber die haben ja schon alle ein bisschen sprechen können. Und jetzt sehe ich das bei meiner Nichte, weil das ist also total süß, wie sie wirklich auch genau weiß, wie sie mit Papa redet und wie sie mit Mama redet, welche Wörter sie verwendet. Das ist so cool. Also Kinder sind da so faszinierend und das wird sicherlich total gut klappen und total schön auch werden. Jetzt sind wir schon so ein bisschen hier in dem Bereich Schwangerschaft und Familie gelandet und ich wollte dir auf jeden Fall nochmal gratulieren zu deiner Schwangerschaft.
Dankeschön.
Ist ja schon gar nicht mehr so frisch. Wann wird ein Winterbaby, oder?
Genau, Ende Januar.
Ah, okay. Also meine Tochter ist im Februar geboren, dann weiß ich ungefähr.
Genau.
sehr schön. Und wie erlebst du dann das in Schweden? Und hast du vielleicht Freundinnen? Weil ich kenne mich damit ja gar nicht aus. Meine beste Freundin, die ist 2015 hier ausgewandert und war hier schwanger. Da habe ich so ein bisschen quasi mitbekommen, aber ich selbst war ja nur in Deutschland schwanger. Was würdest du sagen, gibt es da große Unterschiede? Wie würdest du das beschreiben?
Also
weil ich glaube, das ist spannend.
Also ich muss sagen, eine meiner besten Freundinnen in Deutschland ist Hebamme. Das heißt, mit ihr konnte ich das ganze Thema schon sehr schön so auseinanderklamüstern und mal ein bisschen ja in die Unterschiede reinschnuppern. Und wir sind so ein bisschen zu dem Konsens gekommen, dass hier tatsächlich eher so ein bisschen das Notwendige gemacht wird. Also wirklich nur, ja, wenn alles gut ist, gehst du zu deinem Kontrolltermin und das war's dann. Man hat zum Beispiel auch nur 2 Ultraschalluntersuchungen. In Deutschland sind, ich muss jetzt lügen, mindestens 3, aber auch gerne mal öfter. Und sie hat zu mir gesagt, dass sie das ganz spannend findet, zu sehen, dass man hier an sich sehr entspannt an die Sache rangeht. Also, dass ich zum Beispiel bei dem ersten Termin ich wusste das schon sehr, sehr, sehr früh. Ich habe es früh gemerkt, dass irgendwas anders ist und habe früh einen Test gemacht und weiß das dementsprechend schon sehr lange, dass da jemand unterwegs ist. Und dann bin ich auch schon so in der 5. Woche, glaube ich, zu so einem ersten Termin gegangen, um das so in die Wege zu leiten, um ins System aufgenommen zu werden. Und ich dachte dann so, ja, okay, dann wird es wohl relativ zügig wohl auch mal einen Ultraschall geben. Und die hat dann zu mir gesagt, nee, machen wir nicht, weil die Chancen bis Woche 12 oder so, hoch sind, dass wir nichts sehen. Und dann würdest du unnötig in Panik verfallen, wenn wir hier einen Ultraschall machen und dann sagen wir dir, wir haben nichts sehen können, können dir keine Antwort geben. Also ja, auf dem Papier bist du anscheinend schwanger, aber wir sehen nichts. Und dass man hier anscheinend gemerkt hat, dass das unnötig Druck ausübt und dass deswegen direkt gesagt wurde, nee, wir machen den Ultraschall tatsächlich erst im Regelfall dann, wenn wir sehr sicher sagen können, okay, in der und der Woche kommst du hierher, dann machen wir einen Ultraschall und dann sehen wir auch was. Und das habe ich mit meiner Freundin halt auch besprochen oder auch mit anderen Leuten, die ich aus Deutschland kenne, die nämlich die Erfahrung gemacht haben, dann haben die in Woche 7 oder so einen Ultraschall gehabt in Deutschland. mit dem Ergebnis so, sie könnten schwanger sein, aber es könnte halt auch nicht sein, müssen wir jetzt abwarten. Und dass für die diese Wartezeit ganz schlimm war. Das heißt, für mich war es am Anfang so, dass ich gedacht habe, warum machen die denn jetzt keinen Ultraschall? Warum muss ich denn so lange warten? Das hat sich dann ein bisschen dahin gewendet, dass ich gedacht habe, okay, naja gut, also ändern kann ich ja sowieso an der Situation nichts. Dann warte ich lieber komplett unwissend auf den regulären Termin, wo die mir dann sagen können, okay, das sieht alles gut aus oder halt vielleicht auch nicht. Aber ich habe nicht diese Periode, dass mir jemand gesagt hat, okay, Ultraschall wurde gemacht, wir sehen nichts, kommen Sie mal in einem Monat nochmal wieder. Das war für mich ein großer Unterschied. Also das war auch was, wo ich nicht darauf vorbereitet war. Also ich habe gedacht, es läuft hier ähnlich wie in Deutschland, aber es ist alles ein bisschen, ja, ich würde sagen, ein bisschen runtergefahrener. Also ich fühle mich gut aufgehoben. Ich habe ja auch noch nie ein Kind in Deutschland bekommen. Dementsprechend ist es, glaube ich, auch einfacher, das einfach anzunehmen, wie es halt ist. Aber ja, das ist für mich ein großer Unterschied, glaube ich, dass man hier sagt, okay, wir machen jetzt hier erstmal nichts bis zu dem Punkt, wo das Kind eine gewisse Reife hat, wo man dann auch wirklich Sachen erkennen kann.
Ja, du musst es ja jetzt auch einfach annehmen, ne? Also es ist ja wirklich was zu machen. Aber ich denke schon, wahrscheinlich, wenn irgendwas Schlimmes wäre, dann würde man dir auch sicherlich helfen und sicherlich, wenn du sagst, du fühlst dich sicher aufgehoben. Das ist ja so, das Wichtigste ist eigentlich, dass man sich selber gut fühlt mit der Situation, ne? Dass man nicht irgendwie im Stress ist.
Genau, also ich finde, wenn man das schwedische Gesundheit, es ist ja ein komplexes Thema, aber wenn man das mal kurz runterbricht, finde ich, hier merkt man sehr, dass das auf die Akutversorgung spezialisiert ist. Das heißt, wenn wirklich was ist, wenn man irgendwie Hilfe wirklich benötigt oder irgendwie eine Krankheit hat oder einen Unfall hatte, dann hat man hier wirklich sehr, 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 sehr gute Bedingungen. Aber es ist halt nicht so, was die Vorsorge angeht. Also ich war das aus Deutschland ein bisschen anders gewohnt. Ich möchte auch gar nicht so jetzt sagen, eins ist besser als das andere. Ich bin aber immer großer Verfechter zu sagen, ja, Leute, so schlecht ist das deutsche Gesundheitssystem auch nicht.
Ganz genau, geht mir genauso, ja.
Weil ich habe schon in anderen Orten auf dieser Welt gelebt, wo es deutlich schwieriger war, auch einen Facharzttermin zu bekommen. Und ich finde es hier auch in Schweden genauso, dass ich es auch schwieriger finde, hier irgendwie gehört zu werden als in Deutschland. Dementsprechend ist das für mich immer so ein Punkt. Also ich kann das verstehen, dass in Deutschland auch nicht alles super läuft im Gesundheitswesen. Aber so aus der Sicht, dass ich jetzt schon andere Systeme kennengelernt habe, denke ich immer noch so, also am besten fand ich eigentlich trotzdem noch die Abdeckung in Deutschland. Und das hat sich, glaube ich,
ganz genauso
nicht geändert.
Aber das passt wieder zu dem, was wir gesagt haben mit diesem Luxus und diese Selbstverständlichkeit, auch mit dem fließend Wasser und Zentralheizung. Und wenn man halt so lebt, dann nimmt man das einfach als komplett gegeben hin und meckert aber manchmal auch ein bisschen auf hohem Niveau. Also zumindest ist so meine Erfahrung, was das Gesundheitssystem angeht. Wobei mir jetzt eine schwedische Ärztin gesagt hat, dass eben in Deutschland auch sehr viel gemacht wird, weil die Ärzte dafür halt bezahlt werden und dann immer noch mal ein paar extra Sachen gemacht werden, die einfach abgerechnet werden können. Denn den Gedanken fand ich so ganz interessant von ihr, dass sie meint, okay, wir machen halt wirklich das, was wir als wichtig erachten und wir kriegen nicht extra Geld dafür, dass wir mehr Untersuchungen machen. Diesen Gedanken fand ich auch immer total interessant. Denn, also bei mir ist es so, meine Tochter ist leider chronisch krank und das ist gerade bei uns ein großes Thema. Also ich bin viel mit ihr auch beim Krankenhaus und im Gespräch mit Ärzten. Und am Anfang habe ich mich gar nicht wohlgefühlt damit, vor allen Dingen als Mutter. Mittlerweile ist es so, dass ich ein besseres Gefühl habe, eben weil ich sehr direkt auch mal, sehr deutsch direkt mit den Ärzten geredet habe. Und gesagt, also in Deutschland macht man es so und so und so, machen sie das jetzt hier auch richtig, ne? Also, aber da hatte ich wirklich, es waren gute Gespräche, also keine von oben herab Gespräche oder so. Und da fand ich diese Gedanken der Ärztinnen ganz interessant, dass sie gesagt haben, okay, wir machen halt wirklich das, wo wir sehen, dass es notwendig ist und wir folgen auch europäischen Richtlinien und so, aber es ist irgendwie ein ganz anderes System als in Deutschland, wo man ja auch Privatpatienten hat und so weiter. Also das ist schon, muss man eben alles in einem großen, komplexen System betrachten. Und man kann nicht eins zu eins sagen, das eine ist schlecht, das andere ist gut, weil so funktioniert es halt nicht. Ne? Was mich mal interessieren würde, ist, in Schweden hat ja Familie einen super hohen gesellschaftlichen Wert. Und ich finde es immer total schön, jetzt habe ich ja schon Kinder, dass man hier Kinder wirklich so annimmt und dass Familien dazugehören und man sich viel wohler fühlt als in Deutschland, auch wenn man mit Kindern mal im Museum ist und so weiter und so fort. Jetzt bist du ja schwanger und hast auch relativ auch schon, man sieht schon, dass du schwanger bist. Ja. Hast du denn das Gefühl, dass du das auch schon spürst, so als Schwangere, dass die Gesellschaft da irgendwie anders auf dich reagiert? Diese Familienfreundlichkeit, also wird dir bewusst?
Ich muss sagen, da habe ich gerade erst einen Artikel drüber gelesen, dass anscheinend in Stockholm niemand für Schwangere in Bahnen und so aufsteht. und einen Platz anbietet. Und das ist mir tatsächlich auch schon aufgefallen, dass man hier doch schon so ein bisschen in seiner eigenen Welt ist. Aber da habe ich eine ganz spannende Anekdote, weil ich war das war im August, war ich in Deutschland. Und der schönste Ort, wo ich wirklich mich so gut aufgehoben gefühlt habe, war der Hamburger Flughafen. Also keine Schleichwerbung. Aber ich bin da hin und ich hatte auch ein Mikrofon im Handgepäck und das wurde dann nochmal durchgecheckt und war aber schon wirklich, bin alleine gereist, war da ja auch schon ziemlich schwanger und habe dann gesagt, könnte mir jemand vielleicht den Koffer zu dieser Ablage rübertragen, weil ich bin schwanger und ich darf momentan nicht so viel heben. Da sind wirklich 3 Mitarbeiter aufgesprungen und haben mir geholfen und die waren so nett, haben sich 10-mal entschuldigt, dass sie jetzt da ja mich, blöd gesagt, gezwungen haben, meinen Koffer aufzumachen. Also die waren so ultra nett. Und dann war ich dann auch nochmal da in dem Café und in dem Buchladen und auch da total nette Gespräche mit den Leuten. Also ich habe wirklich gedacht so, wow, das war so angenehm. Und da habe ich auch wieder gemerkt, wie schön das teilweise auch in Deutschland ist. Also es spricht jetzt natürlich nicht für alle, ne? Man trifft auch Leute, die irgendwie schlecht gelaunt sind. Aber in Deutschland hat man auch tatsächlich hingegen des Stereotypen oft die Möglichkeit, mit Leuten ins Gespräch zu kommen und so schöne Gespräche zu haben und auch wirklich ganz locker. Und die waren dann total nett und haben gesagt, ach, wo geht's denn hin und wie lange denn noch? Und lassen Sie mich das mal eben für Sie runterheben. Und so. Und das war für uns in Deutschland. Heißt jetzt nicht, dass die Leute hier nicht nett zu mir sind, aber das war für mich irgendwie so ein Moment, wo ich gedacht habe, ja, das ist so ein Reality-Check, den man, glaube ich, auch mal raustragen muss in die Welt, weil das ist ja nicht der Stereotyp, der uns vorauseilt, uns Deutschen, dass wir da jetzt so ultra die netten Leute sind, wenn wir wildfremde Menschen auf der Straße treffen oder am Flughafen. Aber was ich sagen muss hier, ist, dass ich mich überall gut aufgehoben fühle. Also ich habe das Gefühl, ich kann mich überall ja mit den ganzen Familien so ein bisschen vermengen, weil Kinder halt überall sind. Das heißt, ich persönlich als werdende Mutter, die halt darüber nachdenkt, okay, wie wird mein Leben wohl aussehen, wenn das Kind da ist? Ich schaue mich hier um und denke mir so, ja, im Prinzip kann ich alles machen, was ich sonst auch mache, weil jeder kann hier überall sein Kind mit hinnehmen und das ist auch, verdreht keiner die Augen und es ist eher das Gegenteil, dass man oft eine extra kleine Ecke, Spielecke für Kinder hat oder ja, einfach im Bus darauf geachtet wird. Das machen zum Beispiel viele, sobald da jemand mit einem Kinderwagen in den Bus reinkommen möchte, dass alle direkt Platz machen. Also ich glaube, bei Kinderwegen haben Leute einfach mehr die Sicht dafür, dass sie das erkennen. Ah, da kommt jemand mit einem Kinderwagen, da gehe ich mal aus dem Weg. Bei einer Schwangerin ist es, glaube ich, so ein bisschen so, okay, vielleicht merken die meisten Leute das gar nicht. Deswegen wird seltener aufgestanden. Aber ich finde schon, dass man hier mit Kindern eigentlich sehr positiv empfangen wird, weil ganz viele halt auch mit Kindern unterwegs sind.
Ja, genau. Kinder gehören irgendwie einfach mit zum Alltag dazu, mehr als in Deutschland vielleicht, habe ich das Gefühl. Also da gibt es eigentlich an allen Orten irgendwas für Kinder. Das ist total entspannt und ich liebe das auch, meine Kinder hier in Schweden großzuziehen. Und immer wenn wir dann in Deutschland sind, dann denke ich auch so, also ich mag Deutschland auch total gern und natürlich denkt man immer mal wieder so ein bisschen drüber nach, auch ob man vielleicht doch wieder nach Deutschland zurückgeht. Aber ich denke einfach, für die Kinder ist das Leben in Schweden viel, viel schöner irgendwie, weil sie einfach wirklich überall, wie du sagst, mit dabei sein können. Aber was du auch sagst, gerade mit dem Smalltalk, ich war auch so überrascht. Ich war ja dieses Jahr 2-mal in Berlin, ein bisschen länger auch und ich fand es so lustig. Ich wurde in Berlin so oft angesprochen und es gab so viele schöne Momente und kurze Begegnungen und kurze Gespräche, dass ich auch richtig überrascht war. Also wie ging es eigentlich wie dir? Also dass die Leute wirklich nett und freundlich waren und weiß ich nicht, dann mich auf meinen Regenschirm angesprochen haben oder irgendwas, wo ich so gar nicht mit gerechnet habe und man dann irgendwie so ins Gespräch kam. Also ja, das ging mir auch so. Vielleicht hat sich da auch was geändert in Deutschland, weil wir haben ja, wie du sagst, diesen Stereotyp, so ein bisschen muffelig zu sein. Aber das kann ich auch gar nicht bestätigen dieses Jahr. Also waren alle super nett und man ist echt gut ins Gespräch gekommen, auch mit den Taxifahrern und mit allen.
Ja, also, genau. Also ich hatte auch eine richtig, richtig schöne Zeit und das ist mir halt einfach auch immer wichtig, weil ich glaube, man hat vielleicht selber mit, wenn man nicht mehr in Deutschland lebt, mit dem Stereotypen zu kämpfen, okay, warum bist du denn weggegangen? Weil das alles hier so scheiße ist, sondern bei mir zum Beispiel, ja, nee, eigentlich aus Abenteuerlust und durch Zufall. Deshalb ist mir das auch immer wichtig zu sagen, also es hat eigentlich echt gar nichts damit zu tun, dass ich in Deutschland nicht auch ein sehr schönes Leben hätte leben können, aber es hat sich bei mir halt einfach anders entwickelt und ja, es ist einfach für mich eine richtig schöne Erfahrung zu sehen, ja, in beiden Ländern kann ich eine richtig schöne Zeit haben und auch mit Familie wird das, glaube ich, sehr spannend, dann beide Kulturen kennenlernen zu können.
Ja, also so ein bisschen das, also du hast quasi 2 Heimaten jetzt, kann man fast sagen, oder? Also
ja. Also ich würde es tatsächlich so nennen und ich empfinde das auch als riesengroßes Geschenk, auch hier immer mehr anzukommen und mich immer mehr zu Hause zu fühlen. Und gleichzeitig aber auch, dass Melka und seine Familie auch sehr interessiert daran sind zu hören, wie ist es denn in meiner Heimat? Also wie ist es denn in Deutschland? Was macht man da denn so? Und dass das so ein bisschen so ein Austausch ist und ich jetzt nicht versuche, jetzt komplett das Deutsche abzulegen und zu sagen, nee, ich bin jetzt 100% schwedisch unterwegs, sondern dass wir auch aktiv das eigentlich jeden Tag im Alltag irgendwie mit einbinden, so kleine Anekdoten oder über Wörter scherzen, wo wir sagen, ach ja, klingt total ähnlich wie in Deutsch oder oh, hat in Deutsch eine ganz andere Bedeutung. Und es ist ein Riesenteil von meinem Leben, ist einfach immer noch, dass ich aus Deutschland komme und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern. Also es wird für immer, glaube ich, so bleiben. Ich werde irgendwann auch eine Omi sein, die sagt, früher in Deutschland.
Genau, das glaube ich auch bei uns. Das habe ich mit meinem Mann auch schon drüber gesprochen, dass wir irgendwie immer so, wir werden irgendwie deutsch bleiben. Aber es ist halt spannend zu sehen, für die Kinder, für meine Kinder ist mittlerweile Schweden halt mehr die Heimat. Für sie ist eigentlich Deutschland der Ort, wo man in den Urlaub fährt und die Familie sieht. Aber Schweden ist eigentlich ihr Zuhause. Und das finde ich so spannend. Und ja, ich habe mal eine Frage an dich noch. Also wir kriegen ja beide wahrscheinlich sehr viele Fragen zum Leben in Schweden, zum Auswandern. Und wir inspirieren ja wahrscheinlich auch viele Leute, diesen Schritt zu gehen. Also das ist ja ein bisschen unser, aus Versehen vielleicht, so ein bisschen unser Job geworden. Und ich frage mich, ob du vielleicht mal so das zusammenfassen kannst. Was sollte man unbedingt mitbringen, wenn man nach Schweden auswandern möchte? Also mental, vielleicht auch emotional, vielleicht auch ganz praktisch. Was sind so Dinge, wo du sagst, okay, das solltest du mitbringen, bevor du diesen Schritt wagst?
Also ich glaube, das Wichtigste für mich ist ein bisschen Abenteuerlust, weil das für mich irgendwie auch beinhaltet, dass man sich bewusst ist, dass das vielleicht nicht alles einfach ist. Also wie gesagt, ich habe es ja eben schon ein bisschen erklärt, blöd gesagt, wartet niemand auf einen. Das heißt, man muss sich selbst so ein bisschen seinen eigenen Weg suchen. Und wenn man ja Lust darauf hat, einfach mal zu sagen, ich möchte mir diese Aufgabe jetzt selber mal stellen und ich möchte das versuchen. Das ist ein Punkt. Und ich finde, ein zweiter wichtiger Punkt ist einfach auch, dass man offen und ehrlich mit sich selbst ist und sagt, es ist kein Scheitern, wenn es mir dann doch nicht gefällt. Weil du kannst gewisse Sachen erst wissen, wenn du sie ausprobiert hast. Du kannst erst wissen, mag ich dieses Gericht, wenn du mal einen Löffel genommen hast. Und ich finde, das ist gleichzeitig auch so mit dem Leben im Ausland. Es kann in der Fantasie und in der Vorstellung ganz, ganz wunderbar sein. Es kann aber auch sein, dass man das dann mal in Angriff nimmt und dann merkt, so, uff, für mich ist das gar nichts. Und du hast es selber vorhin schon angesprochen, wir haben eine schwierige Beziehung, glaube ich, mit dem Scheitern in Deutschland. Also zumindest merke ich das an mir selber auch, dass für mich das sehr, ja, nach, es fühlt sich oft ein bisschen wie ein persönlicher, riesiger Fehltritt an, wenn ich irgendwas aufhöre, was ich eigentlich angefangen habe, wo ich dachte, das wird toll. Das wäre für mich wirklich nochmal ein Tipp, einfach zu sagen, mit dem Gedanken ranzugehen, okay, wir wollen das, wir möchten das, aber sich immer das Hintertürchen offen zu lassen und sich einzugestehen, dass man muss es auch nicht auf Biegen und Brechen für immer durchziehen. Wie du selber sagst, viele Leute kommen für 1-2 Jahre, machen ganz tolle Erfahrungen, entwickeln sich persönlich weiter, bieten ihren Kindern einen kompletten Tapetenwechsel. Der muss aber halt nicht für immer sein. Und ich finde, das ist einfach was, wenn man das im Hinterkopf hat, finde ich, klingt die ganze Aktion, ich wohne jetzt mal im Ausland oder ich nehme mal einen Job im Ausland an, vielleicht auch nicht mehr ganz so gruselig, weil das nicht unbedingt immer bedeutet, dass das dann auch für immer so ist und man dann hier sitzt und unglücklich sein muss, obwohl man es gar nicht mag, sondern dass man vielleicht auch sagen kann, okay, es war ein Versuch, aber ich darf auch mein Zelt wieder abbrechen. Aber ansonsten würde ich einfach auch sagen, was man mitbringen muss, ist Offenheit. Also man muss einfach sich bewusst sein, man geht in ein anderes Land. Die Mentalität ist in vielen Sachen ähnlich, in anderen nicht. Menschen sind ähnlich, in manchen Bereichen halt auch nicht. Die Schule ist vielleicht ähnlich, aber in anderen Bereichen auch nicht. Und man kann halt nicht mit so einem, ja, mit so einem deutschen Standard hierher kommen. Also ich finde, wenn man sich entscheidet, sein eigenes oder seinen vorherigen Wohnort zu verlassen, muss man auch offen dafür sein, dass an dem neuen Ort Dinge halt auch anders laufen. Und das heißt jetzt nicht, dass sie besser oder schlechter sind, aber sind halt anders und man muss sich darauf einlassen können und man muss darauf vorbereitet sein und offen dafür sein. Und ich glaube, damit hat man dann schon viele, ja, Hürden gemeistert, wenn man sagt, okay, ich bin abenteuerlustig, ich versuche das, ich weiß, vielleicht gefällt es mir nicht, das ist aber okay für mich und ich bin bereit, neue Dinge anzunehmen, ohne da jetzt so eine krasse Wertung drauf zu schmeißen und zu sagen, was alles scheiße ist, sondern dass man einfach erstmal schaut, okay, ich versuche das. Ja.
Okay, und dann hätte ich noch eine abschließende Frage. Vielen lieben Dank dafür. Super, super gute Tipps.
Ich hoffe, sie helfen.
Ja, doch, ich glaube schon. Das ist auch mal einfach ein anderer Blick auf die Sache. Jetzt keine Checkliste, sondern wirklich, dass man in sich schon ganz viel mitbringt von seinen eigenen Erwartungen und Gefühlen. Und dass das eigentlich schon die halbe Miete ist, glaube ich. Alles andere
kann
man...
Auch. Der Rest fällt sich, oder wie gesagt, ich habe im Kundenservice angefangen zu arbeiten. Also solche Sachen, diese harten Sachen wie... Wo arbeite ich? Wo wohne ich? Das lässt sich alles regeln. Ich glaube, solange man innerlich ein bisschen auf die Schwierigkeiten vorbereitet ist, kann man das auch wirklich gut umsetzen.
Ja, ja. Und das ist so interessant, weil ich glaube, die meisten sehen es genau andersrum. Die denken erstmal nur an die harten Sachen und vergessen diese emotionalen Sachen total bei so einer Auswanderung. Und ja, haben dann vielleicht auch einfach nicht so eine schöne Erfahrung dann im Ausland. Also deswegen hast du total cool zusammengefasst. Eine kleine Abschlussfrage noch. Wenn du Schweden in 3 Worten beschreiben müsstest, nur 3 Worte, wie würdest du Schweden beschreiben? Was sind deine Schwedenworte?
Also das allererste Wort, was mir immer in den Kopf kommt, ist Natur. Und zwar jetzt nicht riesige Berge oder sonst was, weil Schweden ist so groß und ihr kennt das wahrscheinlich alle dann auch selber. Wenn man im Süden ist, ist es ganz anders als im Norden. Aber die Natur ist für mich wirklich was, wenn ich an Schweden denke, denke ich sofort daran. Dann denke ich auf jeden Fall auch an eine gewisse Ausgeglichenheit in vielen Bereichen, also Lagom, dass Sachen halt wirklich, ja, dass es einfach wichtig ist, hier im Alltag irgendwie so eine gewisse Balance und Ausgeglichenheit zu finden. Und das Dritte, ja, für mich ist eigentlich richtig, richtig schön, wie man sich hier mit den Jahreszeiten arrangiert. Also du kennst es, glaube ich, noch mehr als ich. Und ich weiß nicht, was da jetzt das richtige Wort für ist, aber man lebt sehr im Moment und man nimmt den Moment sehr an. Und ich wüsste jetzt gerne, ob es dafür ein Wort gibt, aber das ist etwas, was ich hier sehr, sehr gelernt habe. Das kannte ich vorher an mir nicht, diese Seite, dass ich so mit dem Flow mitgehe. Und das ist für mich sehr schwedisch, dass man einfach schaut, was ist gerade die Situation und die nehme ich an und mit der gehe ich jetzt erstmal ein bisschen mit.
Ja, sehr schön. Oh, das ist richtig schön, hast du ganz toll zusammengefasst. Könnte ich auch.
Danke
also
dir.
Hätte ich also, ich habe auch über die Frage nachgedacht. Ich war auch gespannt, was du sagst, ob da jetzt zum Beispiel so die Klassiker kommen, Fika oder irgendwie sowas. Aber das ist total schön. Vielen lieben Dank.
Dankeschön.
Jetzt haben wir ja diese kleine Nordnotiz am Anfang gehabt und ich wollte ja jetzt noch auflösen, wie viele.
Ja bitte, weil ich hatte ja gar keine Ahnung.
Nämlich in Schweden wurden 2024 98.500 Kinder geboren.
Krass.
Und das sind tatsächlich aber 1.600 weniger als 2023, weshalb auch in den Medien relativ viel darüber geschrieben wurde, dass sich Sorgen gemacht wird, dass die Geburtenrate pro Frau zurückgegangen ist. Wir sind jetzt bei 1,43 Kindern pro Frau und das ist in Schweden ein historischer Tiefstand. Es gab noch nie so wenige Geburten. Und im Vergleich dazu wurden in Deutschland, ich finde es immer krass, wie riesig Deutschland ist, da fällt es einem wieder auf. In Deutschland wurden nämlich 677.117 Kinder geboren.
Ja.
Das ist ein riesiger Unterschied.
Ja.
Wobei man aber sagen muss, in Deutschland sieht die Geburtenrate pro Frau nochmal einiges schlechter aus als in Schweden. In Deutschland sind es nämlich 1,35 Kinder pro Frau und wir haben 1,43. Und ja. Ich weiß nicht, wie die Diskussion in Deutschland ist. Ich fand es nur interessant. Ich habe in den letzten Wochen noch ein bisschen geschaut, dass hier aber schon auch viel gefordert wird von der Politik, das Leben für Familien besser zu machen. Wobei ich ja immer finde, es ist hier schon so schön. Hier gibt es schon so viele coole Dinge. Aber dass da wirklich auch eine Diskussion entstanden ist und dass viele Forderungen sind, das vielleicht auch in der Schwangerschaft besser zu gestalten und so. Und dass man da auch überlegt, was kann man machen, um es wieder zu ändern. Und da würde mich natürlich interessieren, wie es in Deutschland ist. Das weiß ich jetzt nicht. Weißt du wahrscheinlich auch nicht, aber.
Nee, ich auch nicht.
So, ich gebe das jetzt einfach mal an euch da draußen weiter, dass ihr vielleicht stößt euch das zum Nachdenken an. Und ansonsten wollte ich euch alle natürlich bitten, Anna zu folgen bei Instagram, sich mal ihre schönen Bilder und Videos anzuschauen und sich ein bisschen Schwedenliebe abzuholen, weil das machst du auf jeden Fall. Das ist
Dankeschön.
Sehr, sehr, so ein bisschen Bullabü einfach auch ist bei dir, was auch mal gut für die Seele ist. Gerade in den heutigen Zeiten können wir das alle ein bisschen gebrauchen. Und ja, im nächsten Podcast soll es ein bisschen mehr ums Thema Arbeiten gehen. Da haben wir jetzt schon ganz viel gesprochen. Arbeiten im Ausland und wie finde ich einen Job und sowas ist so ein bisschen das Thema der nächsten Folge. Falls ihr aber Themenwünsche habt, dann könnt ihr die sehr, sehr gerne auch an mich schicken. Schreibt mir gerne bei Instagram am besten, Arctic for Beginners. Und dann hoffe ich, dass ihr nächstes Mal wieder einschaltet, euch die nächste Folge anhört. Gebt dem Podcast gerne eine Bewertung, folgt dem Podcast gerne, dann kriegt ihr auch eine Benachrichtigung darüber, wenn eine neue Folge online geht. Und ansonsten möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei Anna bedanken. für die Zeit, die du dir genommen hast. Und vielen Dank für dieses spannende und tiefgründige Gespräch auf jeden Fall. Und ich wünsche dir alles, alles Gute für die nächsten Monate. Nächstes Jahr wird dann ja aufregend, Hochzeit, Baby.
Ja. Da können wir dann nochmal sprechen, ob ich dann immer noch entspannt hier sitze.
Bestimmt, bestimmt. Nee, aber das wird auf jeden Fall super spannend. 2026 wird auf jeden Fall dein Jahr. Und ja, ich drücke dir ganz doll die Daumen von ganzem Herzen.
Ja. Ja, danke schön, dass ich dabei sein durfte. Und ich freue mich schon auf die nächsten Folgen, weil das ganze Thema Arbeit finde ich natürlich auch immer sehr, sehr, sehr spannend. Und ja, danke, dass du mich eingeladen hast.
Sehr gerne. Deswegen. Und jetzt sagen wir Hejdå aus Schweden.